Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Seit Wochen schon ist sie angekündigt, die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Wir schauen gleich auf die Hintergründe. In Kolumbien sollte eine Wahrheitskommission den Bürgerkrieg aufarbeiten, was der Abschlussbericht zutage gefördert hat. Auch dazu gleich mehr. Der Undercover-Krieg zwischen Israel und Iran ist ebenfalls ein Thema in dieser Sendung. Und wir nehmen auch in unserem letzten Beitrag das Thema Krieg in den Blick. Dann geht es um den Konflikt zwischen China und Taiwan und die Kriegsgefahr im Indo-Pazifik. Innenpolitisch steckt der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in Schwierigkeiten. Sein Land kämpft mit einer Inflationsrate von offiziell mehr als 70%. Außenpolitisch dagegen sieht sich Erdogan derzeit auf der Siegerstraße. Die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO erfolgt nun weitgehend zu seinen Bedingungen. Und auch Nordsyrien möchte Erdogan nach türkischen Vorstellungen ordnen. Dazu hat der Präsident schon vor Wochen eine Militäroffensive angekündigt, bislang aber seine Soldaten noch nicht in Marsch gesetzt. Sie sollen, wie schon in den vergangenen Jahren, die Kurdenmilizen gewaltsam zurückdrängen. Westliche Verbündete wie die USA hingegen sehen eben diese Milizen als Partner. Christian Buttgereit über eine strategisch wichtige Region, die sich erneut für den Krieg rüstet.
Kommandeur Muhammad Kapso steht in Tarnkleidung vor der Kulisse verdorrter Sträucher. Schusssichere Weste und Patronengurt um den Körper signalisieren Kampfbereitschaft. Wir sind vorbereitet, haben unser Training beendet und warten auf den türkischen Befehl, damit der Kampf beginnen kann. Kapso ist Mitglied der Al-Jabed al-Shamir, der Levante-Front, die sich der sogenannten Freien Syrischen Armee angeschlossen hat. Die wiederum ist de facto eine türkische Söldnertruppe in Nordsyrien. Der Angriff, von dem Kapso spricht, soll den Gebieten Manbij und Tel Rifat gelten. So hat es der türkische Präsident Erdogan schon vor Wochen angekündigt. Erklärtes Ziel ist es, die sogenannten kurdischen Volksbefreiungseinheiten YPG aus einem 30 Kilometer breiten Streifen jenseits der türkischen Grenze zu vertreiben. Denn die seien der syrische Arm der in der Türkei und Europa als Terrororganisation verbotenen PKK und damit eine Bedrohung für die Türkei. Überhaupt, die Kurden gehörten gar nicht hierher, meint Kommandeur Kapso. Die Kurden hier in unseren Dörfern sind nicht aus dieser Gegend. Sie sind hierher gezogen und haben sich hier festgesetzt. Wir sind die Einwohner dieser Gegend und dieser Dörfer. Wir wollen in unsere Dörfer zurück und auch unsere Flüchtlingsfamilien sollen zurückkehren. Die Kurden müssen hier raus. Es ist nicht ihr Gebiet. Es waren jedoch kurdische Kämpfer, die 2016 den sogenannten Islamischen Staat aus Tel Rifat vertrieben. Manbij, die wichtigste Stadt der Region, ist bereits seit 10 Jahren unter kurdischer Verwaltung. Und so soll es bleiben, sagt Ahmed Jibner, Kommandeur der kurdischen YPG, in seiner Stellung nahe der türkischen Grenze. Wir haben unsere Vorsichtsmaßnahmen getroffen und sind auf Krieg vorbereitet. Mit Gottes Willen werden wir Widerstand leisten, weil wir hierher gehören und wir bestehen auf unser Recht. Wir wollen weder Assads Armee noch die Söldner der Türkei. Die Türkei will doch nur wieder an osmanische Zeiten anknüpfen. Tatsächlich wurden während des Osmanischen Reichs in Manbij tscherkessische Flüchtlinge angesiedelt, als regierungstreues Gegengewicht zu aufständischen Beduinen. Nun sollen die Kurden in Schach gehalten werden. Nur wann die Offensive beginnt, ist noch völlig unklar. Deutlich hingegen sind bereits jetzt die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Bisher sei Manbij der sicherste Ort Syriens gewesen und das wirtschaftliche Zentrum der Region, sagt Adnan Al-Marai, der dort einen Handel für Motoröl betreibt. Mein Lager war voll, doch seit der türkischen Drohung ist es leer. Meine gesamte Ware habe ich inzwischen aus Manbij weg und in Sicherheit gebracht. Das haben die meisten Händler hier so gemacht, aus Angst vor dem Krieg. Auch eine Fabrik, die Kartoffeln verarbeitet, wurde inzwischen auf die andere Seite des Euphrat, ins gut 100 Kilometer entfernte Raqqa verlagert. Eine Großbäckerei in Manbij geschlossen. Bereits seit Wochen beschießt die Türkei immer wieder grenznahe Dörfer und Stellungen. Türkische Aufklärungsdrohnen schwirren in der Luft. Die Offensive könnte jederzeit beginnen oder auch nicht. Erdogan will in den zu erobernden Gebieten syrische Flüchtlinge aus der Türkei ansiedeln, was in der Türkei viele gerne hören. Doch Flüchtlinge gibt es hier bereits. Viele Familien aus Aleppo und Idlib haben in Manbij Zuflucht gefunden. In einer der Zeltstädte dort lebt Aisha Nasr mit ihren 8 Kindern. Die 50-Jährige sorgt sich wegen der angekündigten türkischen Offensive.
Wir sind inzwischen 2-mal geflohen. Jedes Mal mussten wir viel durchmachen, bis wir hier in Manbij gelandet sind. Hier fühlen wir uns einigermaßen wohl. Doch nun haben wir Angst, dass wir nochmal fliehen müssen. Wir wüssten nicht, wohin.
Im Moment verschafft ihnen die verfahrene weltpolitische Lage eine Atempause. Denn Erdogan stößt mit seinen Plänen für eine neue Offensive in Syrien auf Widerstand. Nicht nur auf Seiten der USA, was zu erwarten war, weil die mit den Kurden im Kampf gegen den Islamischen Staat kooperieren. Auch Russland und Iran verweigerten Erdogan ihre Zustimmung für einen Angriff. Beide streben an, dass ganz Syrien wieder unter die Kontrolle von Machthaber Assad fällt. Das ist weder im Sinne Erdogans noch der USA. Das Verhältnis Washington-Ankara dürfte sich etwas entspannen, nachdem die Türkei im Streit um einen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens eingelenkt hat, angeblich ohne Druck oder Zugeständnisse aus dem Weißen Haus. Jedoch ist es weiterhin denkbar, dass Erdogan die Drohung, in Syrien einzumarschieren, als Verhandlungsmasse nutzen will, etwa für Waffenlieferungen. Dass diese Drohung nicht leer bleiben muss, hat Erdogan gerade noch einmal bekräftigt. Übrigens mit den gleichen Worten wie 2018 und 2019. Es könne jede Nacht losgehen. 2018 hatte die Türkei das Gebiet um die Stadt Afrin im Nordwesten Syriens eingenommen. Im Oktober 2019 eroberten die Türkei und mit ihr verbündete Milizen ein östlich gelegenes Gebiet zwischen Tal Abyad und Ras al-Ain, bis runter zur Fernstraße M4, die in etwa 30 Kilometern Entfernung parallel zur türkischen Grenze verläuft. Hier soll die türkische Sicherheitszone enden, so die Vorstellung in Ankara. Auch damals hatte sich die Türkei arabischer und islamistischer Milizen bedient, also jener Kämpfer, die jetzt nur darauf warten, dass Erdogan den Marschbefehl gibt.
Die Türkei möchte die Kurdenmilizen aus Nordsyrien vertreiben. Dafür könnte Staatspräsident Erdogan schon bald den Angriffsbefehl geben. Christian Buttgereit berichtete. Wer sie in die politische Zukunft führen soll, haben die Kolumbianer erst vor wenigen Tagen entschieden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes wird mit Gustavo Petro ein Linker und Ex-Guerillero das Präsidentenamt übernehmen. Petro muss in einem Land, das 5 Jahrzehnte unter einem blutigen Bürgerkrieg gelitten hat, viele Brücken bauen. Wie tief gespalten die Gesellschaft ist, zeigte sich diese Woche bei einem weiteren historischen Markstein, der Vorstellung des Abschlussberichtes der sogenannten Wahrheitskommission. Dieses Gremium war nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen der kolumbianischen Regierung und der linken FARC-Guerilla vor 6 Jahren vereinbart worden. Nach 4 Jahren Arbeit hat die Kommission in 10 Kapiteln schwerste Menschenrechtsverletzungen gegen Indigene, Frauen, Kinder, Afro-Kolumbianer, Bauern und Homosexuelle dokumentiert. Anne Herberg über eine blutige Vergangenheit und die Perspektiven für die Zukunft.
Es gibt eine Zukunft, wenn es Wahrheit gibt, steht in großen Lettern über dem Eingang des Stadttheaters Jorge Elise Gaitán von Bogotá. Der linke Politiker, nachdem das Theater benannt ist, wurde ermordet, wie so viele Hoffnungsträger in Kolumbiens langer Geschichte der Gewalt. Drinnen tritt der Jesuitenpadre Francisco de Roux auf die Bühne. Ihm kommt die Aufgabe zu, Kolumbien mit dieser langen Gewaltgeschichte zu konfrontieren, sie aufzuarbeiten, damit sie sich nicht wiederholt. Dies ist eine Botschaft der Wahrheit, einer unbequemen Wahrheit, um die unerträgliche Tragödie des Konfliktes zu beenden, bei dem 80% der Opfer Zivilisten waren und nur 2% in Kampfhandlungen starben. Der 78-jährige Jesuitenpadre ist Vorsitzender der Wahrheitskommission, die am Dienstag ihren Abschlussbericht über den bewaffneten Konflikt in Kolumbien vorgelegt hat. Mehr als 6 Jahrzehnte kämpften darin linke Guerillagruppen gegen den Staat und rechtsextreme Paramilitärs. Die 11-köpfige Kommission, die im Rahmen des Friedensprozesses mit der FARC-Guerilla 2016 gegründet wurde, ist in den vergangenen 4 Jahren durchs Land gereist. Sie hat sogenannte Treffen für die Wahrheit organisiert, zehntausende Interviews mit Zeugen geführt, auch im Exil.
La escucha de la víctima nos ha sacudido brutalmente.
Die Anhörung der Opfer hat uns erschüttert. Die tausenden Kinder, die in dem Krieg verschleppt wurden, die Suche nach Vermissten, die Massengräber, die tausenden von missbrauchten und gedemütigten Frauen, die massakrierten Bauern. Allein die nackten Zahlen sind schockierend. Mehr als 450.000 Tote. Das ist mehr als doppelt so viel als bisher angenommen. Über 100.000 Menschen, die bis heute als verschwunden gelten. Über 8 Millionen Vertriebene, 50.000 Entführungen, mehr als 17.000 Kinder, die zwangsweise für den Krieg rekrutiert wurden. Es ist eine endlose Liste des Horrors. Würden alle Opfer eine Gedenkminute bekommen, müsste in Kolumbien 17 Jahre Stille herrschen, so Ru. Warum haben wir Kolumbianer Tag für Tag die Massaker im Fernsehen gesehen und sie als Gesellschaft weiter akzeptiert, als gehe es uns nichts an? Und warum waren diejenigen, die Politiker und Großgrundbesitzer schützten, nicht auch ein Schutz für die einfachen Leute in den Dörfern und Reservaten, die am meisten unter den Massakern litten? Und warum beging die Guerilla, die sich doch selbst als Retter des Volkes präsentierte, so viele brutale Verbrechen in ihrem Kampf um Land? Der Bericht sei ein Meilenstein, sagt Stefan Peters, Leiter des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstitutes CAPAS. Auch weil er erstmals den Fokus auf den strukturellen Rassismus und den Machismo lege, Strukturen und Muster der Gewalt offenlege.
Und die Frage wäre, gibt es Opfer, die das Land wenig interessieren? Etwa wenn es Gewalt gegen Indigene, gegen afrokolumbianische Gruppen war, die letztlich gerade in den großen Städten und gerade auch bei den Entscheidungsträgern aus Politik, Medien, Gesellschaft einfach wenig Empathie hervorgerufen haben. Und das ist natürlich eine harte Wahrheit.
Auch. Harte Wahrheiten, die nicht alle hören wollen. Der amtierende Präsident Iván Duque blieb der Vorstellung demonstrativ fern, ließ sich durch eine Auslandsreise entschuldigen. Für besonderen Sprengstoff sorgte die Erkenntnis der Wahrheitskommission, dass rechtsextreme Paramilitärs mehr Morde begangen haben als die Guerilla und auch die regulären Streitkräfte für grausame Verbrechen verantwortlich sind. Über 6.000 Zivilisten wurden von Militärs ermordet und später als Guerilleros ausgegeben, um die Statistik aufzubessern. Die Kommission spricht von einer systematischen Praxis. Lügenkommission wettete dagegen die rechte Senatorin Maria Fernanda Cabal. Verteidigungsminister Diego Molano erklärte, es könne nicht sein, dass nun diejenigen, die das Vaterland stets verteidigt hätten, zu den Hauptverantwortlichen der Gewalt gemacht würden. Es sei ein Zirkus der Linken, warnte ein anderer rechter Politiker. Der Abschlussbericht lege vielmehr das Fundament für Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, sagte Ru später im TV-Sender Caracol. Wir sind eine staatliche Institution, aber es gibt keine staatliche Wahrheit. Wir wollen dazu beitragen, dem großen Leid in diesem Land ein Gesicht zu geben, damit wir endlich den Mut haben, kollektive Verantwortung zu akzeptieren, mit dem Ziel, die Barbarei des Unerträglichen zu verstehen und zu sagen, das kann nie wieder zwischen uns passieren. Der Bericht fällt in einen politisch aufgeladenen Moment. Gerade wurde mit Gustavo Petro erstmals ein Ex-Guerillero und Linkspolitiker ins Präsidentenamt gewählt. Seiner Regierung kommt die Aufgabe zu, die umfangreichen Empfehlungen, die der Abschlussbericht enthält, in die Praxis umzusetzen. In der Gesellschaft wird es immer Konflikte geben. Das ist die Essenz des Menschen, Diversität, Unterschied. Aber Konflikt darf nicht Synonym von Tod sein, sondern von Leben. Wir müssen die Kreisläufe der Rache durchbrechen, die uns immer wieder zur Gewalt führen. Die Wahrheitskommission rief die Regierung dazu auf, den Friedensvertrag mit der FARC konsequent umzusetzen. Dazu gehört auch eine umfassende Neuausrichtung der Sicherheitskräfte, eine Agrarreform sowie ein Umdenken in der Drogenpolitik. Der bisherige War on Drugs, der von den USA mit Milliarden unterstützt wurde, sei krachend gescheitert. Der illegale Handel heize auch den Konflikt in Kolumbien weiter an, denn gerade auf dem Land werden immer noch große Gebiete von bewaffneten Banden kontrolliert. In diesem Sinne sei der Bericht der kolumbianischen Wahrheitskommission auch ein Appell an die internationale Gemeinschaft, sagt Peters vom Friedensinstitut CAPAS.
Die internationale Drogenmafia fürchtet sich nicht vom Militär der Kolumbianer, nicht vom Militär der USA, fürchtet sich nicht vom Zoll. Der fürchtet sich alleine davor, dass wir ihnen das Geschäft wegnehmen. Und das können wir machen, indem wir wie gesagt, diese schwierige Debatte über eine Legalisierung führen.
Denn alleine wird Kolumbien den Kampf gegen die Mafias nicht gewinnen können.
Die Aufarbeitung der Vergangenheit soll den Weg in die Zukunft erleichtern. Anne Herberg über den Bericht der Wahrheitskommission in Kolumbien. Mehrfach war in den vergangenen Wochen von einem bevorstehenden Durchbruch in den Atomverhandlungen mit dem Iran die Rede. Doch erfüllt hat sich diese Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Abkommens mit Teheran auch in dieser Woche nicht. Die jüngste Gesprächsrunde in Doha brachte wieder keinen Durchbruch. Enttäuscht trat danach Frankreichs Botschafter bei den Vereinten Nationen vor die Presse. Das iranische Atomprogramm, so Nicolas de Rivière, sei so fortgeschritten wie nie zuvor. Teheran müsse die atomare Eskalation beenden.
Iran's nuclear program is no more advanced than at any point in the past. We call upon Iran to stop and reverse its nuclear escalation, return to full cooperation with the IAEA and seize without further delay the offer on the table, which would benefit the Iranian people and nation.
Ob der westliche Kooperationsappell in Teheran noch gehört wird, das werden die kommenden Wochen zeigen. Doch im Hintergrund läuft wohl längst ein Plan B, aktiviert von Israel, wo die Angst vor einer Nuklearmacht Iran besonders groß ist. Mit diplomatischen Mitteln, so fürchten viele Sicherheitsexperten dort, lasse sich der Bau einer iranischen Bombe wohl nicht mehr verhindern. Jan-Christoph Kitzler über Israels Kampf mit dem Erzfeind und die Suche nach Verbündeten.
In den letzten Wochen haben sich die Berichte über auf rätselhafte Weise ums Leben gekommene Iraner gehäuft. Mal starben zwei Wissenschaftler mit Symptomen einer Lebensmittelvergiftung, mal wurde ein Oberst der Revolutionsgarden vor seinem Haus in Teheran von Schützen auf einem Motorrad erschossen. Ein weiterer Offizier kam bei einem Unfall in der Nähe eines Waffendepots ums Leben, ein anderer starb nahe einer Anlage für Raketentests. Für das Regime in Teheran sind die Fälle klar, für sie steckt der Mossad, der israelische Auslandsgeheimdienst, hinter den mutmaßlichen Tötungen. Israel kommentiert solche Anschuldigungen wie immer nicht, aber klar ist, dass Israel die Gangart verschärft hat. Vor wenigen Wochen, als Naftali Bennett noch Premierminister war, erklärte er in der Knesset, dem Parlament, seine sogenannte Oktopus-Doktrin. Seit vergangenem Jahr greift Israel den Kopf des terroristischen Oktopusses und nicht nur dessen Arme, wie es in den letzten Jahrzehnten üblich war, an. Die Tage, in denen Iran Israel über seine Verbündeten in der Region attackieren und damit, ohne selber Schaden zu nehmen, davonkommen kann, sind vorbei. Wir schlagen überall und zu jeder Zeit zu und werden dies auch weiterhin tun. Soll heißen, Israel will sich nicht nur mehr darauf beschränken, Ziele in Syrien und im Libanon anzugreifen, zum Beispiel Milizen, die in Verbindung mit Iran stehen, sondern auch Ziele in Iran selbst. An dieser Strategie wird sich wohl auch mit der derzeitigen Übergangsregierung nichts Wesentliches ändern, denn hier gibt es Kontinuität. Iran wird schon seit Jahren als die größte Bedrohung für Israel angesehen, allerdings hat sich die Sicherheitslage noch einmal verschärft. Sicherheitsexperten warnen vor dem iranischen Atomprogramm. Das Land sei nur noch wenige Wochen davon entfernt, genug waffenfähiges Uran zu haben, um eine Atombombe zu bauen. Außerdem wird das iranische Drohnenprogramm als große Bedrohung angesehen, nicht nur für Israel, sondern unter anderem auch für die Handelsrouten in der Region. Israel versucht deshalb mit Hilfe der USA ein Bündnis gegen Iran zu schließen, zusammen mit arabischen Staaten. Stolz berichtete Verteidigungsminister Benny Gantz zu Beginn dieser Woche.
Im Laufe des vergangenen Jahres haben wir zusammen mit dem Pentagon ein Programm vorangetrieben, das die Zusammenarbeit zwischen Israel und weiteren Staaten in der Region stärken soll. Zentrales Thema dieser Kooperation, die ich Middle East Air Defense nenne, wird es sein, iranische Versuche, die Länder der Region mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen anzugreifen, zu vereiteln.
Die USA scheinen mit Blick auf Iran aber derzeit wieder zweigleisig zu fahren. Neben militärischen Überlegungen setzt Washington inzwischen auch wieder auf Verhandlungen. Dabei handelt es sich in der offiziellen Lesart noch um indirekte Gespräche, die in dieser Woche unter Vermittlung der Europäischen Union in Katar aufgenommen wurden. Ziel Irans sei es vor allem, die Sanktionen gegen das Land abzubauen, bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Unter Donald Trump waren die USA 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen, das in Israel sehr kritisch gesehen wird. Gleichzeitig sind die militärischen Optionen im Kampf gegen das iranische Atomprogramm sehr begrenzt. Die entsprechenden Anlagen sind unterirdisch und nur schwer zu treffen. Auch das iranische Drohnenprogramm lässt sich, Experten zufolge, nicht ohne weiteres ausschalten. Deshalb hält Eyal Sizer, Professor an der Tel Aviv University und Fachmann für Sicherheitsfragen in der Region, das neue Bündnis zwischen Israel und einigen arabischen Staaten, das mit dem Besuch von US-Präsident Biden in der Region Mitte Juli noch einmal zusätzlichen Schwung bekommen könnte, vor allem politisch für wichtig, aber nicht so sehr militärisch.
Ich glaube nicht, dass irgendein arabisches Land militärisch gegen Iran vorgehen kann und wird. Die Saudis, die Emirate, auch Ägypten werden Iran nicht angreifen, nicht gegen Iran in den Krieg ziehen. Sie haben nicht den Willen und sie haben nicht die Fähigkeit.
Und so wird Israel wohl vorerst weiter allein gegen Iran vorgehen, und zwar, wenn man den Berichten trauen kann, in Form von gezielten, punktuellen Schlägen und auch undercover.
Wir sprechen nicht von einem direkten Konflikt zwischen israelischem und iranischem Militär. Es geht so, jemand bringt einen iranischen Wissenschaftler um, in Indien werden israelische Diplomaten getroffen, irgendwer macht einen mysteriösen Angriff auf eine iranische Einrichtung. Noch stehen sich Israel und Iran nicht gegenüber, das ist noch kein offener Krieg. Ich glaube, es ist noch im Interesse beider Seiten, den Ball flach zu halten.
Die Drohungen und Racheschwüre aus Teheran nach den jüngsten Vorfällen nimmt Israel übrigens sehr ernst. Iran wird vorgeworfen, Pläne zu machen, israelische Staatsbürger in einer Reihe von Ländern zu töten oder zu entführen. Vor allem in der Türkei, aber auch in Ägypten. Zuvor hatte es Berichte gegeben, es sei türkischen und israelischen Sicherheitskräften gelungen, iranische Terrorzellen in der Türkei ausfindig zu machen. Nicht alles könne vereitelt werden, heißt es aus israelischen Sicherheitskreisen. Die Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran hat an Fahrt aufgenommen.
Jan-Christoph Kitzler über die israelische Strategie im Konflikt um das iranische Atomprogramm. Mit einer pompösen Feier hat der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Freitag in Hongkong an die Rückgabe der Kronkolonie an China vor 25 Jahren erinnert. Ein besonders Peking-treuer neuer Regierungschef wurde bei dieser Gelegenheit in sein Amt eingeführt. Die Kontrolle Pekings über Hongkong wird immer enger, obwohl Hongkong noch bis 2047 vertraglich ein hohes Maß an Autonomie zugesichert wurde. Aber nicht nur Pekings Zugriff auf Hongkong wird enger, auch in der Taiwan-Frage wachsen die Spannungen. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist die abstrakte Gefahr einer chinesischen Eroberung der Insel für die Taiwaner konkreter geworden, auch wenn rund 2000 Kilometer mehr die Insel vom chinesischen Festland trennt. Die Angst vor einer militärischen Eskalation, berichtet Katrin Erdmann, aktiviert längst auch die Bevölkerung.
Junge Taiwanerinnen und Taiwaner binden sich den Oberarm ab, drücken kleine Stofffetzen in Schaumstoffballen. Erste-Hilfe-Training in Taipei, organisiert von der Forward Alliance, einer Denkfabrik, die sich für mehr Sicherheit einsetzt. Die Menschen müssten auf jegliche Situationen vorbereitet werden, damit jeder in einer Ausnahmesituation sich und anderen helfen kann, meint Gründer Enoch Wu.
Das heißt, die Menschen in verschiedenen Dingen zu schulen. Erste Hilfe, Suche und Bergung von Vermissten, Schaffung von Notunterkünften, in kommunaler Sicherheit. All das zusammen ist aus meiner Sicht die Basis für eine widerstandsfähige Gesellschaft. Of a more resilient
country. Die sei wegen der Bedrohung durch China wichtiger denn je, so der 42-Jährige. Taiwan sei eine Insel und müsse deshalb damit rechnen, dass sie bei einem Angriff auf Nachschub wichtiger Güter lange warten müsse. Auch deshalb hält er eine gute Vorbereitung für unerlässlich. Das Interesse an seinen Kursen, die er für kleines Geld anbietet, sei riesig.
Die meisten Teilnehmenden sind zwischen 20 und 45 Jahre alt, obwohl wir auch schon 78-Jährige hatten. Bei den Kursen haben schon Feuerwehrleute neben ganz normalen Leuten gelernt oder auch Polizisten, die in ihrer Freizeit kamen.
60% seien Frauen, sagt er im Gespräch mit der ARD. Der charismatische Chef der Denkfabrik hat lange in der Finanzbranche in Hongkong gearbeitet, trat bei der letzten Parlamentswahl für die regierenden Demokraten an und war in der taiwanischen Armee bei den Spezialkräften. Wie Deutschland hat Taiwan eine Berufsarmee. Hinzu kommt ein Reservistentraining, das jedoch als wenig effektiv gilt.
Aus meiner Sicht sollte der Dienst für die Reservekräfte modernisiert werden. Dabei geht es weniger um die Dauer als um die Mission an sich. Wir brauchen mehr Zivilisten, die eine Vielzahl an Funktionen übernehmen können. Das reicht von der Armee über die Polizei bis zur Feuerwehr.
Zwar wurde das Reservistentraining auf 2 Wochen verlängert und nach Armeeangaben intensiviert, doch wird man nur 2-mal in 8 Jahren herangezogen. Enoch Wu glaubt zwar nicht an einen Angriff Chinas in nächster Zeit, doch je besser seine Insel auch militärisch vorbereitet sei, umso eher könne man einen Angriff verhindern, ist er sicher. Immer wieder referiert der Chef der Denkfabrik für Sicherheitsfragen auf die Ukraine, von dessen Volk man sehr viel lernen und an dem man sich ein Beispiel nehmen sollte. Er meint, bei den Provokationen Chinas geht es schon lange nicht mehr nur um Taiwan. Auch Staaten wie Australien und Japan würden den Druck spüren.
Es ist wichtig für uns alle zu verstehen, dass die Demokratie überall bedroht ist.
Der Krieg in der Ukraine hat den Fokus insgesamt stärker auf den Indopazifik gelenkt. Jetzt komme es darauf an, dass sich noch mehr Länder in der Region engagieren und Flagge gegen Chinas Expansionspolitik zeigen, meint Zhu Shangxi vom Forschungsinstitut für nationale Verteidigung und Sicherheit in Taipei.
Wenn die europäischen Staaten, Frankreich, Deutschland auch mehr so eine Präsenz in Indo-Pazifik zu zeigen, das hilft eigentlich auch. Mehr Präsenz in Indo-Pazifik ist wichtig, weil das bedeutet, sogar Europa möchte diese regelbasierte Weltordnung haben.
Eine Ordnung, die China aus Sicht mancher Staaten versucht auszuhöhlen bzw. geschickt für eigene Interessen zu nutzen. Das zeigt nicht zuletzt der Sicherheitspakt mit den Salomoneninseln im Südpazifik. Da botete China geschickt Australien aus, die eigentliche Schutzmacht der Pazifikinseln. Militärfachmann Zhu Shangxi zieht einen interessanten Vergleich.
Von meiner Perspektive macht China irgendwie ähnliche Richtung wie damaliger Japan im Zweiten Weltkrieg gemacht. Nach Salomoninseln, ich meine, das ist für mich eine große Überraschung. Ich meine, von der Perspektive von Geschichte her, die Menschen machen immer gleiche Dinge.
China könnte das neue Abkommen nutzen, um auf den Inseln militärisch aufzurüsten. Vor den Augen Australiens, Neuseelands und mehreren amerikanischen Basen. Die USA reagierten darauf schon mal mit einer Raketenübung auf der Inselgruppe Palau. Auch das eine Premiere. Was seine eigene Heimat betrifft, sieht er es ähnlich wie andere Experten. Kurzfristig wird die Volksrepublik Taiwan nicht angreifen. Auch wenn die Führung gerne selbstbewusst auftrete, fehlten ihr dazu noch die Kapazitäten. Und mit einem Fiasko würde Präsident Xi Jinping seine eigene Macht schwächen. Dennoch will Zhu Shangxi vom Forschungsinstitut für nationale Verteidigung und Sicherheit die Bedrohung nicht kleinreden.
Das Problem ist, dass wir relativ wenige Wehretat gehabt. Das muss man natürlich auch verbessern, mehr Budget. Wahrscheinlich auch wie Deutschland mehr so Sondervermögen oder und so weiter dafür geben. Eigentlich haben wir schon viel.
Taiwan setzt bereits 2% seines Etats für die Verteidigung ein. Aber es müssten eher 3% sein, meint Zhu Shangxi. Da sieht er es wie der Jungpolitiker Wu von der Forward Alliance. Abschreckung ist immer noch die beste Verteidigung.
Sorge vor einer militärischen Eskalation. Katrin Erdmann über die wachsenden Spannungen in der Indo-Pazifik-Region. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.